Gummieis und Köfte, Feldsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt, du bist, was du isst. In Toast Hawaii stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. Da denkt man immer, das Leben der Menschen dort im Fernsehen sei perfekt. Und dann das. Sandra Maischberger hat Motten in ihrer Speisekammer. Nicht aus Nachlässigkeit natürlich. Trotz ihrer wöchentlichen politischen Talkshow und allerlei anderen Projekten nimmt sie sich gerne die Zeit fürs Kochen, Zubereiten und Einladen. Und dann ist da ja noch Jan, ihr Mann, gebürtiger Tscheche, dessen kulinarische Tricks diesem Lebensbund durchaus zuträglich waren und sind. Und nicht zu vergessen, dieser La Dolce Vita-Einfluss. Schließlich hat Sandra schon als Kind viel Zeit in Italien verbracht. Pizza, Eierbrötchen, Obstknödel, Apfelstrudel und Schlupfwespen. Hier wird kein Thema ausgelassen. Zum Einstieg aber zuerst die Geschichte unseres Kennenlernens. Sandra, herzlich willkommen hier in diesem kleinen, muckeligen Studio.
Kochstudio Rust.
Ich habe in Vorbereitung auf unser Treffen überlegt, dass wir uns eigentlich übers Kochen kennengelernt haben. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, du hast ein sehr viel besseres Gedächtnis als ich und es liegt auch echt schon richtig lange zurück. Es liegt bestimmt mindestens 25 Jahre zurück, das sage ich mit einem gewissen
Lachen im Gesicht. Komm
Nein,
schon.
Schweiß auf der Stirn. Wir haben damals beide in Hamburg gewohnt und kannten einander. Ich habe ein bisschen was im Fernsehen gemacht, du auch, sehr viel erfolgreicher. Wir haben einen gemeinsamen Freund und der nahm mich irgendwann mal mit zu dir zum Essen. Du wohntest etwas weiter außerhalb.
Ich wohnte in Poppenbüttel in Hamburg, in einem lustigen Einfamilienhaus. Aber wer war der Freund?
Jochen.
Genau. Mit Jochen habe ich früher auch immer schon gekocht.
Das
also
ist
ich habe eigentlich mit den allermeisten meiner Freunde und alten Freunde, in welcher Hinsicht auch immer gekocht. Und wir haben miteinander dann in meiner Küche gekocht.
Nein, er hat mich mitgenommen.
Okay.
Und du hast verschiedene Gäste empfangen. Giovanni Di Lorenzo war auch dabei zum Beispiel, mit dem du ja sehr eng befreundet bist.
Also doch in meiner Küche.
Aber
also
wir haben
ich habe gekocht.
Du hast gekocht, aber du hattest das meiste schon fertig.
Was?
Das war der Abend der Maronensuppe.
Ah nein.
Jetzt weißt du.
Die Maronensuppe. Und dazu gab es noch was?
Erinnerst du dich nicht? Ich erinnere mich an nichts mehr, außer daran, dass ich dachte, oh, kann die gut kochen.
Wow. Die Maronensuppe ist ein Klassiker in meiner Küche tatsächlich.
In meiner Küche?
Ja, in meiner Küche, weil ich bin ja ein paar Mal umgezogen und die Maronensuppe ist immer mitgezogen.
Also das heißt, du hast immer getrocknete Maronen in einem, hast du einen Vorratsschrank,
ganz,
eine Vorratskammer?
Nee, ganz am Anfang habe ich, der erste, der mich auf eine Maronensuppe eingeladen hatte, war mein Redaktionsleiter der Jugendsendung im Bayerischen Rundfunk, die ich moderiert habe. Und Ernst Geier war ein Choleriker, der immer in mein Ohr geschrien hat. Dann habe ich immer das Ohr ausgezogen, weil das ging gar nicht. Der sagte solche Sachen wie, nimm das Arschloch sofort vom Sender. Aber er schrie so laut, dass der Interviewpartner neben mir das auch hörte.
Oh shit.
Also der konnte aber tolle Maronensuppe, der gab mir das Rezept und am Anfang habe ich die Marone noch selber geschält und das war so mühsam, dass ich irgendwann mal auf diese ganz tollen entweder Dosen oder eingeschweißte Maronen.
Es gibt
Marone
diese eingeschweißt, genau. Und die halten auch ziemlich lange.
Genau, ich habe gerade jetzt wieder in meiner gerade von Motten geklärten Speisekammer Maronen gelassen.
Oh gut, das sind schon mal zwei Stichworte, die wichtig sind. Wie kommen sie rein? Wie hast du sie rausbekommen?
Ich kriege sie gerade nicht raus und zwar seit etwa 2-3 Jahren nicht. Dachgeschosswohnung, immer ein bisschen zu warm. Ich habe sie jetzt wieder im Sommer, als ich weg war, im Sommerurlaub komplett ausgeräumt. Ich habe jetzt die Schlupfwespen entdeckt und habe sie frei gehabt und habe dann wieder eingeräumt. Es dauerte 2 Tage, sie waren wieder da.
Verrückt.
Ja, ich glaube, die kommen von draußen und ich kann gar nichts machen.
Diese Schlupfwespen, die meisten kennen das inzwischen, aber man denkt ja dann, da sind jetzt dann neue Insekten, die die alten Insekten bekriegen, aber man sieht diese, man nimmt die gar nicht wahr, diese Schlupfwespen.
Ja,
ne?
Ich glaube auch, dass sie gar nicht da waren, weil sonst wäre ich meine blöden Motten auch los. Also falls jemand einen Tipp hat gegen Motten in einer Speisekammer, ich verzweifle langsam.
Naja, wie sieht denn deine Speisekammer aus? Bist du vielleicht, also hast du so Schraubgläser oder wie?
Das liegt an meiner Schwiegermutter. Meine Schwiegermutter kommt aus Prag oder sie lebt immer noch in Prag und sie hat auch nur wirklich einen ganz kleinen Schrebergarten. Aber da kommt immer so eine Jahresmenge wie bei einer industriellen Produktion raus. Eingelegte Obstsorten, Lecho, also Tomaten gemischt, natürlich jede Menge Marmeladen. Alles, was dieser Garten so hergibt und dann kommen wir mal aus Prag und müssen da dafür alleine schon mal ein Auto, wir haben ja kein Auto, mieten oder irgendwie leihen, damit wir da den Kofferraum voll mit diesen...
Lecker.
Ja, toll. Es ist wirklich richtig toll. Zum Beispiel der geriebene Apfel, der dann auch in den Apfelstrudel kommt, den ich allerdings nicht kann, sondern Jan. Mein Mann Jan, der macht Apfelstrudel à la Tschech.
Von seiner Mutter,
das von seiner sagt. Mutter, das sowieso. Ich meine, der hat mich ohnehin mit Obstknödeln rumgekriegt insofern.
Das ist nicht die schlechteste Taktik, würde ich mal sagen.
Ziemlich weit vorne.
Ja, finde ich auch. Früher hat man Frauen so über die Schulter geworfen und so. Also eigentlich wäre es viel einfacher mit Obstknödeln.
Obstknödel mit zerlaufener Butter, jede Menge Puderzucker drauf und Zimt. Das ist einfach ein Gedicht.
Ja.
Das konnte, also er, seine Mutter konnte es natürlich, er konnte das auch und das hat mich echt doch wirklich für ihn eingenommen.
Wie oft macht er das?
Also er macht es immer mal wieder. Wir haben ja auch tatsächlich immer noch die Tradition, dass wir in ein Haus in den Bergen Freunde einladen, Weihnachten, Silvester unter anderem und da gibt's immer irgendwann mal den Knödelabend.
Wenn sehr gut kochen bei 10 Punkten liegt und gar nicht dann bei 0. Wie würdest du ihn bewerten?
Na, er ist bei 10, weil er etwas kann, was ich nicht kann. Er kann komponieren. Also er geht in den Supermarkt oder auf den Markt, er kauft Dinge ein und dann haut er die zusammen und es ist ein Gedicht. Also vor ein paar Tagen hat er gemacht Nudeln, da ist Thunfisch, das darf man gar nicht mehr, aber hat er gemacht. Trotzdem hatten wir noch eine Dose Thunfisch irgendwo in der Speisekammer, die aufgetaucht ist, weil wegen der Motten und so. Und dann hat er da Kapern und noch irgendwas getan. Und also irgendwie,
ja, das ist lecker.
Wahnsinnig lecker. Und dann macht er Sachen mit Aubergine und rosarotem Pfeffer und also so Sachen, die ich überhaupt, also wirklich einfach nicht kenne und komponiert selber, obwohl er die Rezepte seiner Mutter wirklich auswendig kann. Also er ist bei 10. Ich bin beim Kochen malen nach Zahlen. Ohne Kochbuch bin ich nichts. Ich muss jede einzelne Grammmenge wirklich dann auch abmessen.
Jetzt aber nicht kokettieren.
Nee, ohne Scheiß. Das ist so. Auch die Maronensuppe. Die Maronensuppe habe ich jetzt so in etwa drin, weil ich sie so häufig gemacht habe. Aber ich muss immer noch gucken, wie viel von was tue ich eigentlich wann wie rein. Das ist so. Ich kann mir Rezepte nicht merken. Ich, außer bei Lasagne, die kann ich, oder Maronen ein bisschen. Aber sonst muss ich wirklich ein Kochbuch haben und deswegen bin ich vielleicht bei 5.
Ich bin jetzt nicht häufig. Und wenn es vorwurfsvoll klingt, meinetwegen, ist Interpretationssache, aber doch schon das ein oder andere Mal bei dir zum Essen eingeladen worden.
Ja.
Und es sind immer mehrere Gäste da. Also es ist nie so ein Zweier-Dreier-Essen, sondern das sind dann schon 8 bis 10 Leute. Und du wirkst sehr entspannt als Gastgeberin. Also diese Kochbuch-Festhalterinnen und Festhalter sind ja oft diejenigen, die dann auch ein bisschen sehr nervös werden, wenn dann da Gäste da sind und nicht genau wissen und Hase. Und du bist aber eine sehr, sehr entspannte Gastgeberin.
Das liegt, ja, das liegt daran, dass ich dann versucht habe, dann schon mal unter der Dusche gewesen zu sein, wenn ihr als Gäste kommt. Die Nervosität kam davor. Nein, ich bin eigentlich auch entspannt. Ich bin aber trotzdem gerne in dieser Küche dann oder wenn ich für mehrere koche alleine beim Ski fahren ist es ganz anders. Da müssen wir bitte zusammen kochen. Das ist ja auch der Spaß dabei. Aber wenn ich einlade und dann mehrere Gäste habe, bin ich schon so, dass ich es ganz gerne irgendwie schon halbwegs im Griff habe, wenn die Gäste kommen. Das wäre schon mal ganz weit vorne.
Könnt ihr zusammen kochen, Jan und du?
Ja, doch.
Das ist nicht selbstverständlich.
Nee, wir haben mal Erich Böhme einen Film über ihn gemacht. Er hat uns in seine Flitterwochen mitgenommen. Da haben sie zu zweit gekocht, er und seine damalige Angetraute. Wir haben gedacht, die lassen sich am selben Abend noch scheiden. Das war so ein Kampf.
Ja,
das war wirklich ganz schwierig.
Naja, wenn du schon das gerade die Vokabel benutzt im Griff, weil so, und das ist letztendlich ist es ja auch so, wenn jemand kocht und genau weiß, was er machen will, dann ist es unter Umständen schwierig, wenn jemand sagt, kannst du mal kurz zur Seite, ich muss kurz die Radieschen hier abtupfen und so, und du denkst, herrje, jetzt
nicht
du suchst
jetzt.
Dir dein eigenes Brett und nicht mein Messer und was ist überhaupt?
Ja. Es liegt übrigens an der Größe der Küche. Also unsere Poppenbütteler Küche, die war recht klein. Also da hat man sich schon wirklich ziemlich...
War die Liebe noch sehr frisch.
Genau, da konnte man... Bist du gemein?
Nein, jetzt ist die reif wie ein großer fester Baum.
Ja, ein Wein, die werden ja auch mal besser und so, bevor sie kippen. Nee, also jedenfalls, doch, es geht. Die Küche ist ausreichend groß. In dem Berghaus hat es einen, das war so quasi der Traum, da hat es einen Koch... Dings da,
Insel?
Block, so eine Insel. Und das Tolle da ist, dass man wirklich da mit auch allen stehen kann und die mithelfen, die arbeiten dabei und die anderen trinken nur.
Trinken Wein, so Last
Christmas-mäßig. Ja, so, ja, ein bisschen banaler bei uns und bessere Musik. Deutlich besser.
Jeder
Musik.
Will so leben wie im Last Christmas-Video. Ich weiß nicht, wie viele Norweger-Pullover.
Nein. Das ist, entschuldige, die Typen haben schreckliche Frisuren. Die Frauen sind schlimm geschminkt und sie kichern alle total haltlos. Das ist wirklich wirklich nicht mein Ding.
Die sind unbeschwert und außerdem ist es Retro.
Es ist total
und dein
fake.
Sohn kommt bald in das Alter, wo er auch wieder mit solchen Klamotten auftaucht. Ich möchte dich nur innerlich schon mal darauf vorbereiten.
Mein Sohn hat gerade Rick Astley entdeckt.
Na bitte, das sind
aber,
wir doch
aber
schon.
Aber nur aus dem Grund, weil never das irgendwie gerade... Genau. Und das ist aber, es gibt so viele lustige Versionen davon im Netz, das wusste ich gar nicht. Aber es ist
okay, das führt vielleicht zu weit.
Absolut. Gut. Aber der kann auch schon kochen, mein Sohn.
Hast du ihm das beigebracht?
Nein, sein Vater. Ist das nicht toll?
Doch, das ist sehr toll.
Ganz im Ernst. Das finde ich auch wirklich richtig weit vorne.
Also ist er dann wenigstens, also wenigstens klingt nach Wertung, ich bin ja hier ganz neutral, nee, bin ich nicht, aber ist er dann auch jemand, der die Küche sauber macht und für diesen, nein.
Beide nicht. Das ist so lustig.
Ja, das ist doof.
Das weiß ich wirklich nicht, wie das Männer hinkriegen irgendwie. Also wenn
indem sie es einfach nicht machen.
Ja, aber man kann auch doch beim Kochen darauf achten, dass jetzt nicht irgendwie alle Wände voll sind mit Teig, ja? Also wenigstens eine könnte man irgendwie, finde ich, nochmal auslassen, aber nein. Keine Ahnung, aber das ist auch nicht schlimm, weil ich habe auch für mich entdeckt, also für mich hat ja Essen, ich esse sehr gerne, aber mir geht's dabei gar nicht so sehr nur darum, dass es gut schmeckt. In erster Linie ist es für mich etwas Gesellschaftliches, etwas Zusammensein. Ich habe das Essen in der Pandemie deshalb so vermisst, weil was ich vermisste, war der lange Tisch, so à la italienischer Style, große lange weiße Tischdecke und da sitzen irgendwie ein Dutzend Leute. Das ist für mich, also wir sind auch mit der Familie früher immer essen gegangen, einfach als Gemeinschaftserlebnis. Mhm. Und deswegen lade ich auch gerne abends Essen zum Essen ein, die Leute. Und wenn die dann weg sind, ist mein Ritual, die Küche aufzuräumen. Und meine guten Freunde wissen das. Ich schmeiße immer alle raus und alle Fragen können wir denen nicht irgendwie, gehen völlig in die Leere, weil das ist so mein meditativer Moment. Da räume ich den Tag auf, meine Gedanken und auch so das, was so beim Essen gesprochen wurde. Und dabei die Küche aufzuräumen, das ist völlig okay. Und deswegen ist mir das mit den Jungs nicht so wichtig.
Wie lange gehen denn so lange Essen?
Oh, das kommt drauf an, ob man am nächsten Tag ausschlafen kann und also die langen Essen, da fängt man so um 1 an oder um 1:30 auf die Uhr zu schauen und denkt sich so, jetzt wär's mal ganz gut nach Hause zu gehen und bis man dann raus ist, ist es 3.
Und bist du dann klar? Bist du als Gastgeberin, achtest du darauf, dass du keinen Schwips hast? Weil was du jetzt gerade beschreibst, ist erstens diese Struktur, die man haben muss, um alles wieder in Ordnung zu bringen. Zweitens aber auch, das Sortieren der Gedanken passiert ja nur bis zu einem bestimmten Grad an Beschwipstsein. Wenn man einen Sitzen hat, dann gehen die Gedanken durcheinander und man wird müde und vielleicht wird einem schlecht. Aber du bist dann klar?
Ich bilde mir ein, dass ich nie beschwipst bin, aber das ist natürlich falsch. Also mein Sohn sagt, das ist anders. Aber
was sagt er denn, wie du dann bist, wenn du beschwipst bist?
Na, ich glaube, der kennt, also er ist 14,5. Ich glaube, der hat noch nie jemanden richtig Besoffenen gesehen bei uns, obwohl bei uns gerne und auch viel getrunken wird. Aber das ist so eine Art von Trinken, das geht ja über den ganzen Abend und man isst dabei. Das heißt, richtig besoffen bist du da nicht.
Nee.
Du fängst vielleicht so ein bisschen an, exaltierter zu reden, ja. Oder ich denke dann immer, ich bin wirklich so klug, ich kann jetzt echt alle Probleme der Welt lösen. Gib mir noch ein Glas Wein.
Vielleicht solltest du dir einfach mal notieren. Machen, vielleicht ist es auch so.
Habe ich schon probiert, ist nicht so. Jedenfalls, ich glaube, dass, also ich bin relativ klar im Kopf und das liegt aber an meinem Kontrolldingenskirchen, weil ich will gar nicht so viel Kontrolle verlieren, dass ich am Ende nicht mehr klar wäre.
Würdest du, also diese Frage stelle ich dir jetzt nicht, weil du es bist, sondern weil sie sich jetzt gerade so wie so eine Szene vor meinem inneren Auge abspielt. Ich habe mir da auch noch keine Gedanken drüber gemacht. Wenn man jetzt Gastgeberin ist und sagen wir mal, es sind so 10 Leute da und möglicherweise eine Person, die man noch nicht so gut kennt, vielleicht ist es auch unerheblich, ob man sie kennt oder nicht. Und du merkst, diese Person schießt sich gerade ab. Also ob aus Freude und redet und redet und trinkt oder hat den Blues und trinkt und hat das nicht mehr so. Würdest du da soft eingreifen, weil du Angst hast, dass das kippt, weil du merkst, jetzt wird schon ein bisschen laut, hier wird jetzt schon jemand angegriffen. Wie würdest du dich in der Theorie als Gastgeberin verhalten?
Ja, dann werde ich ja wahrscheinlich zur Moderatorin in diesem Moment. Das ist ja so, wenn man merkt, dass ein Gast irgendwie ein bisschen vom Thema abschweift oder sich zu viel Platz einnimmt, dann lenkt man auf die anderen ab. Also ich würde mal erstmal den Scheinwerfer quasi von dieser Person wegnehmen, weil natürlich passiert das mal immer, mal wieder. Allerdings muss ich sagen, dass wir die Art von Menschen, die dann wirklich so völlig aus der Rolle fallen, gar nicht eigentlich zu Gast haben. Woran das jetzt liegt, weiß ich nicht. Aber so richtig, richtig, richtig rausgefallen ist bisher noch niemand. Mhm. Aber ich erinnere mich an einen Abend bei uns. Wir wohnten in einer Dachgeschosswohnung. Und da haben wir ein Fest gemacht und da waren wir irgendwie, das sind so drei Zimmer und einen Balkon und eine nach hinten. Und dann fehlte plötzlich eine Freundin von einem Freund. Und die hieß Frauke. Und dann haben wir die gesucht, ganz hektisch. Und dann wirklich nur aus dem Impuls heraus habe ich mich über diese Brüstung rübergewuchtet und habe runter auf den Gehsteig und da lag Frauke.
Was?
5 Etagen tiefer.
Was?
Und ich schrie so, Frauke. Und bin wirklich schlagartig nüchtern gewesen. Wir alle.
Oh.
Und wir sind runter und dachten, sie ist wirklich vom Dach gefallen. Und wir kommen raus und sie sagt, was ist?
Nein.
Sie war so betrunken und ist einfach runtergegangen und hat sich da hingelegt auf die Straße.
Das ist eine wunderbare Filmszene.
Die ist vom Dach gefallen.
Das ist nicht zu fassen. Vor allem jeder von uns und jeder hat, glaube ich, wenn so Menschen so leicht so konturig da liegen, wenn man schon das Gefühl hat, da ist schon so eine Kreidesilhouette um sie herumgezogen.
Oh Gott, das war grauenhaft. Das war wirklich grauenhaft. Ich habe schon überlegt, dass ich irgendwie in so ein Geländer mache. Also keine Ahnung. Aber davor war sie völlig unauffällig, um deine Frage zu beantworten.
Ist ja noch schlimmer.
Nee, sie war wirklich echt unauffällig. Und dann war sie plötzlich weg.
Oh Gott, wie schrecklich ist das? Oh Gott, wie lustig ist das? Wunderbar. Okay.
Auch ein paar Jahre.
Gut. Deine Vorratskammer. Wir sind irgendwie vom Weg abgekommen. Okay. Das heißt, du legst Wert darauf, dass es nicht Vorratskammer heißt. Du bist niemand, der sich bevorratet, sondern du bist jemand, der speist. Ja, du hast mich ja korrigiert.
Wir haben zwei Seelen in unserer Wohnung. Also die von meinem Mann und mir. Ich bin dafür genau so viel. Auch wegen der Motten übrigens.
Du siehst ja, es bringt nichts.
Genau. Und während Corona kam dann sehr so ein Moment, wo mein Mann irgendwie das Backen entdecken wollte. Und plötzlich hatten wir wirklich packungenweise Mehl da. Also wenn du dich gefragt hast, wo ist das ganze Mehl aus deinem Supermarkt? Es war bei uns. Und ich kann das nicht. Also ich möchte gar nicht so viel Vorräte haben. Ich möchte Speisen haben, gezielt rausnehmen kann. Mhm. Ich habe sehr, sehr viel Marmeladen. Aber von allen anderen Dingen versuche ich dann möglichst einfach exakt immer zu gucken, wie viel habe ich. Und wenn dann etwas leer ist, dann kaufe ich es nach. Aber ich habe keine Vorratskammer. Ich habe eine Speisekammer.
Du hast eine Speisekammer und die ist ja aber offenbar nicht mottensicher. Also nee. Das heißt, du die Sachen, die eingekocht sind, klar, sind in Gläsern, ja, aber und da kommen die nicht rein.
Das ist nicht wahr. Ich habe Motten, weißt du, unten in diesem, bei den Deckeln am Glas, also unter dem Deckel.
Im Schraubareal.
Genau, ja, ich habe alle möglichen Gläser und alle möglichen Verpackungen, alles probiert. Sie kommen fast überall rein, ich weiß auch nicht warum. Sie kommen manchmal nicht mehr raus, das ist lustig. Aus irgendeinem Grund kommen sie rein, um Eier zu legen und dann die dann drin, keine Ahnung.
Ich denke, dass manchmal, wenn ich meine Geschirrspülmaschine aufmache und da fliegt so eine Fruchtfliege raus, dass das das Schönste ist, was sie in ihrem ganzen Leben wahrscheinlich, das ist so wie als Mensch in der KDW-Lebensmittelabteilung eingesperrt zu werden wahrscheinlich. Wenn du so 2 Tage in so einer vollen, ollen Geschirrspülmaschine als Fruchtfliege so, oh, ich glaube, ich fliege nochmal nach oben, da ist noch Marmelade oder da unten ist noch ein bisschen Käse oder so.
Oh Gott.
Gut, okay, gut. Haben wir das auch. Also die
wir können noch ein bisschen appetitlicher werden. Ich weiß nicht, was die Menschen machen, während sie deinen Podcast hören. Ich bin meistens auf dem Laufband, aber gibt es Menschen, die dabei kochen?
Ja.
Dann sollten wir jetzt aufhören von Fruchtfliegen und
nein, also
Motten.
Erstens schon deswegen nicht, weil die Fruchtfliege eines der wenigen Worte ist, die ich lateinisch kenne, Drosophila.
Aha.
Zweitens aber, weil es ja ein Realitätscheck ist. Wir müssen ja hier nicht so tun, als wäre die Welt ohne Motten und ohne Fruchtfliegen.
Ah, ja.
Und ich finde, es hätte ja durchaus auch einen Servicecharakter dabei rausspringen
können. Wenn ich was gewusst hätte gegen.
Ja.
Übrigens, gegen Fruchtfliegen könnte ich mir auch gerne noch ein paar Tipps holen, weil im Sommer, nicht wahr, bis man den Biomüll, also die Abfälle, die Küchenabfälle irgendwie rausgebracht ist, ist einfach unmöglich.
Sprechen wir doch kurz über das nächste unappetitliche Thema, über Biomüll. Nein, ich finde das sehr schön, weil wir haben hier einen ganz anderen Schwerpunkt als gedacht. Ich dachte, ich würde mit dir nur über Pasta und Marmelade sprechen. Aber vielleicht kommt das noch.
Mach das bitte.
Biomüll.
Ja Chefin. Nein, nicht Biomüll. Komm, lass uns
lieber
über Pasta reden.
Ich würde bitte 3 Gedanken zu Biomüll, weil ich finde es schwierig. Ich habe mich sehr lange geweigert und dann habe ich irgendwann gedacht, hä, wieso weigere ich mich so ein Quatsch? Jetzt haben wir auch eine Tonne, ist doch alles super.
Mhm.
Dann habe ich mir so biokompostierbare Tüten gekauft, die viel zu teuer waren.
Ja, das geht gar nicht.
Und da muss man nur mal, da muss man ein Stück Apfel reinlegen, da reißt es schon die ganze Chose.
Absolut.
Also in Plastiktüten möchte ich es nicht aufbewahren, weil es ist irgendwie paradox. Biomüll nach Plastiktüte.
Musst du dann machen, dann gehst du halt mit der Biomüll-Plastiktüte und leerst es dann aus und da fängt das Problem
an. Das tropft und stinkt und dann bleibt es alles in den Henkeln hängen.
Naja, nee, du leerst sie ja dann aus
und
dann
schmeißt du sie in den Henkeln hängen.
Naja.
Naja, was? Das ist schon das Erste, was mich nervt.
Genau,
das ist schon das Dritte, was mich nervt.
Ja, okay, klar. Gut. Also lass uns bitte
lass uns was Leckeres.
Bitte.
Genau. Sehr gerne.
Eindeutig.
Sehr, sehr gerne. Wollen wir über, ja, ich möchte mit dir über das Essen deiner Kindheit sprechen.
Ah, okay.
Dazu müssen wir wissen, wo du aufgewachsen bist. Du bist Münchnerin und du bist in der Nähe von München oder in München aufgewachsen?
Nein, in Garching bei München. Da war ich, bis ich 2,5 war und dann wieder ab 8. Und die 5 Jahre dazwischen war ich in Italien, in der Nähe von Rom.
Ui, das ist jetzt natürlich so lokulisch, dass wir da gar nicht mehr rauskommen wahrscheinlich. Aber verrate uns, was du uns verraten möchtest aus dieser Zeit, was mit Essen zu tun hat. Du hast einen Bruder, mit dem du dich sehr oft gestritten hast früher.
Damals, ja.
Auch übers Essen?
Nein, übers Essen überhaupt nicht. Also Essen war in meine Mutter, muss man einfach fairerweise sagen, hat sich für Kochen nie wirklich interessiert, hat es aber stoisch und mit großem Fleiß und auch wirklich Leidenschaft dann gemacht. Und es war immer so, dass mein Vater nach dem Essen dann immer so solche Sachen sagte wie: Gott sei Dank, es ist vorbei.
Nein,
oder,
wirklich?
Oder wenn er sie loben wollte, sagte er, interessant.
Nein, wirklich?
Es war meine Mutter nicht so schlimm, aber meine Mutter war experimentierfreudig. Die hatte damals Brigitte zum Beispiel als Kocheinlagen, diese Sammelblättchen.
Eine Frauenzeitschrift.
Genau.
Ja, ich weiß
gibt's
nicht.
Immer noch.
Ja, aber kenne ich wieder.
Und sie hat immer wirklich experimentiert und hat immer alle möglichen Dinge gemacht. Und es ist einfach meistens sehr gut gewesen, glaube ich jedenfalls, aber eben manchmal halt auch nicht. And anyway.
Was war denn das Schlimmste, was dir einfällt?
Dass ich war ja eben, wie gesagt, mit allem zufrieden. Also für mich war das überhaupt gar kein Problem zu kochen.
So kennt man dich, anspruchslos,
beim Essen ist es, beim Essen ist es wirklich so, es gibt nichts, fast nichts, was ich nicht mag, fast nichts. Und für mich war immer alles fein. Ich habe sowieso als Kind ganz wenig gegessen. Ich erinnere mich in Italien natürlich vor allem daran, dass wir am Meer frischen Fisch gegessen haben. Wir hatten einen Campingplatz. Direkt am Meer ein Zelt, da haben wir immer den Sommer verbracht und da gab's eine kleine Bude und da gab's frischen Fisch. Das war sensationell. Oder Fritto Misto mit viel Zitrone drauf und oder Soglio, da habe ich am liebsten gegessen, diesen flachen, die Flunder, die sie dann in die Pfanne getan hatten. Das war fantastisch. Und bei uns zu Hause war es so, dass die Nachbarin eigentlich besser gekocht hat als meine Mutter. Aus irgendwelchen Gründen habe ich da auch immer wieder gegessen, weil da auch meine beste Freundin war, die Tochter. Und die hatte zum Beispiel Kalbsschnitzel ganz dünn geschlagen, einfach nur in Olivenöl, aber mit irgendwie so gewürzt, das war einfach das, da hat der Gaumen richtig gesprüht vor Freude, wenn er drauf gebissen hat. Das war wirklich ganz toll. Also das war so meine...
Das war so ein Kindheitsessen.
Kindheitsessen,
das
genau. Und dann, als ich wieder in Garching war, war es mittags so, dass ich im Wesentlichen mich von Nutella ernährt habe, weil meine Mutter immer später nach Hause gekommen ist und ich habe dann immer schon Hunger gehabt, also habe ich das Nutella-Glas ausgegessen und dann kam meine Mutter nach Hause und sagte, und worauf hast du Lust? Und ich sagte, ich habe eigentlich gar keinen Hunger mehr.
Und habt ihr abends zusammen gegessen als Familie?
Natürlich, doch allermeistens. Und meine Mutter hat immer irgendwie Aufläufe gemacht, Fleisch mal gemacht, also alles Mögliche. Aber es gibt nichts, was ich jetzt wirklich richtig erinnere, was so jetzt auch ihr Leibgericht war.
Ist auch komisch, dass es wirklich dann doch an der Mutter hängt, ne?
Also mein Vater konnte gar nicht kochen. Also bei uns in der Familie jetzt, mit meinem Mann ist es anders, aber mein Vater konnte Spaghetti aglio olio, das war's.
Ja, auch das.
Und als ich selbstständig bin, ausgezogen mit 19 und was ich kochen konnte, waren Pellkartoffeln, also einfach Kartoffeln mit Quark und weiße Nudeln, also Nudeln mit Butter und Parmesan. Das war's. Ich konnte nicht kochen, als wir uns kennengelernt haben, das war vielleicht so 3-4 Jahre später, hatte ich angefangen zu kochen nach Rezepten. Also ich war so ein echter Autodidakt.
Komisch, dass man, also ich kann auch diese Zeit, ich kann das kulinarisch überhaupt nicht besetzen. Diese Zeit, so ich bin sehr früh ausgezogen mit Ende 15, Anfang 16.
Was hast du da gekocht für dich?
Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Also mit Sicherheit werden es einfache Eierspeisen gewesen sein. Ich weiß, dass ich irre viel mir damals schon geholt habe in so Bistros und so. Ich weiß, ich komme aus Hannover, es gab da am Engelbostler Damm ein Bistro, da würde ich heute um nichts in der Welt wahrscheinlich reingehen. Und zwar nicht, weil es ein Bistro ist, sondern weil es da so aussah, wie es aussah. Aber nun gut, es waren die 80er und die 90er. Mhm. Das erklärt vieles. Und in dem Fall waren es die 80er. Und da habe ich mir an so guten Tagen so lange Baguettes geholt. Die waren belegt mit, es war wie so Riesen-Hotdogs waren die. Riesen-Hotdogs. Also das Schlimmste beim Hotdog ist, dass es aufhört, dass es so schnell aufhört, finde ich. Und dass man eigentlich zwei essen möchte, aber also mir geht es so. Und dass ich dann aber immer denke, was denkt mein Gegenüber, aber was denken wildfremde Menschen, ja? Also ich kann nur einen Hotdog essen, aber eigentlich will ich zwei essen. Und dieses Baguette war so, dass da zwei Würstchen hintereinander drauf lagen.
Perfekt, oder?
Mit ganz viel
Senf.
Mit einer ganz tollen Soße und mit ganz, vor allen Dingen, das Wichtigste, ja, die gerösteten Zwiebeln, die so wunderbar süß und knusprig sind und so wunderbar.
Kriegt man zu Hause eh nicht so hin, oder?
Lecker. Und dazu gab es, und da drin war so Eisbergsalat.
Das ist nicht schlecht.
Das ist halt, also Eisbergsalat auch so typische 80er, 90er und ich habe gerade neulich mit jemandem drüber gesprochen. Eisbergsalat hat zu Unrecht, dieses Bonnie M. Image, weil eigentlich ist der ja so knackig. Das ist so nett. Du kannst
Was ist denn das Bonnie M. Image?
Irgendwann habe ich mal so gedacht, der Eisbergsalat ist so der Bonnie M. unter den Salaten, weil alles andere ist irgendwie ein bisschen schicker. Rucola, Feldsalat, Spinatsalat. Und dann kommst du mit so Eisbergsalat und alle sagen so, ja, ja, ja. So der Rick Astley unter den Salaten.
Okay, das, jetzt habe ich's.
Naja, und dann weiß ich noch, es gab eine Kneipe, die gibt's glaube ich immer noch, so eine Studentenkneipe in Linden, die hieß das Ei. Da habe ich mir dann Eiersalat manchmal geholt.
Eiersalat.
Und der war mit Sicherheit, waren da 25 Eier drin und ganz viel Mayonnaise und so ein Kram. Das war bestimmt unglaublich fett und schädlich und hat so lecker geschmeckt.
Na, Hauptsache sie waren frisch, weil das kann ja echt schief gehen, Eiersalat und so.
Hast du mal einen verdorbenen Eiersalat gegessen?
Nee, ich habe überhaupt, glaube ich, ganz selten, also ich habe einen ganz guten Magen, ich vertrage alles ganz gut tatsächlich, aber aber ich weiß, dass das riecht manchmal, wenn die Eierbrötchen da unten am Altheimer Eck, wo meine Journalistenschule war, wenn die alt waren, roch das einfach. So.
Ja, aber Eierbrötchen stinken immer, wenn jemand einsteigt in die U-Bahn oder in den Bus und der macht ein Eierbrötchen auf. Es riecht immer, als wenn man gepupst hätte. Immer.
Ja, aber es also geht auch noch schlimmer eben. Deswegen glaube ich, das ist aber Hauptsache frisch. Aber du hast gar nicht gekocht in der Zeit, also zu Hause.
Doch, bestimmt, aber nicht so. Also das war aber auch so eine Küche, die war so klein. Ich überlege gerade, doch, ich hatte einen Herd.
Ich hatte einen Herd mit zwei Platten. Das war meine erste Küche, war ein Herd. Also das war so ein, weiß ich nicht, krude ausgebautes 50er Jahre Dachgeschoss in Milbertshofen, München. Keine besonders gute Gegend. Und da waren zwei Platten. Und deswegen, ich habe immer Wasser warm gemacht und da habe ich wahlweise Kartoffeln oder Nudeln mit Pesto oder Maiskolben reingeschmissen.
Ach.
Aber das war's. Und du?
Immerhin weißt du es noch. Ich weiß, dass
was
ich so
hast denn du in der Zeit sonst noch alles genommen, Betty,
genommen?
Dass du das nicht mehr weißt,
nein,
was du gegessen hast?
Das ist es ja. Das ist ja. Ich glaube, es ist gut. Mein Körper hat immer auf solche Substanzen sehr, sehr, wie auch auf Alkohol im Übrigen. Ich kann mich nicht drauf rausreden, dass ich irgendwie high war jahrelang oder so. Überhaupt gar nicht. Also ich glaube, ich habe sehr ungesund gegessen und wenig gekocht und habe mich wahrscheinlich überall versucht einzuladen. Aber ich finde es wirklich rätselhaft, dass
so
ich das
haben
nicht
wir
weiß.
Uns kennengelernt, genau.
Und dann imponiert mir natürlich jemand, der mit so einer perfekten Maron so vor um die Ecke kommt.
Ja, aber ich meine wirklich, das war so zwei Jahre, nachdem ich überhaupt angefangen hatte, Sachen ins Wasser zu schmeißen.
Ich ärgere mich ein bisschen. Meine Mutter war so eine Freestylerin, was Kochen angeht. Die war jetzt nicht hervorragend gekocht, aber doch ziemlich gut. Und die habe ich immer darum gebeten, mir so bestimmte Sachen beizubringen und sie hat sich dem nicht verweigert. Aber wir haben es dann doch vergessen. Ich weiß, dass wir dann irgendwie angefangen haben, darüber zu reden, weil ich habe mir dann so Notizen machen wollen. Und dann sind wir vom
Hölzchen
zum Stöckchen. So. Und dann, ich habe nämlich neulich eine Serviette gefunden, auf der ich dann mal so holterdiepolter mir ihre Kohlrouladen versucht habe erklären zu lassen oder aufgeschrieben habe. Ich kann die Hälfte nicht mehr lesen und außerdem bin ich inzwischen eigentlich Vegetarierin. Cool. So dass, oder Pesketarierin, so dass ich die auch gar nicht, aber die waren wirklich lecker, die habe ich extrem lecker gefunden. Kannst du Kohlrouladen machen?
Habe ich nie probiert. Also es sieht wahnsinnig kompliziert aus und ich habe mich gar nicht erst dran versucht.
Ich glaube, es ist gar nicht so. Man muss es wahrscheinlich auch so 2-3 Mal machen. Dann ist diese Mettmischung das, was du auch machst, wenn du in etwa, wenn du Frikadellen machst oder so.
Ich bin handwerklich nicht so. Also ich bin nicht, also ich kann gut Sachen machen, wo man zum Beispiel, weiß ich nicht, es gibt ein ganz tolles Kochbuch, Jerusalem-Kochbuch, Otto Lengi. Und da gibt's zum Beispiel das Hühnchen mit karamellisierten irgendwas. Und da schmeißt man einfach alle Zutaten mehr oder weniger zusammen in so einen großen Bräter. Aber diese ganzen filigranen Sachen, wo man irgendwie mit so Fäden Dinge und so, das kann ich alles gar nicht. Also da bin ich viel zu ungeduldig.
Das könnte Jan dann.
Der könnte das, aber macht das nicht, weil das, wozu?
Es geht auch ohne.
Aber seine Mutter, die macht natürlich diese Knödel mit den
Serviettenknödeln.
Die kann das einfach, ich meine, das ist wirklich irre. Die steht dann in der Küche und macht solche Sachen und denkst dir, du bist im besten Restaurant der Welt.
Werbung.
So also läuft das Verliebtsein ab, dachte ich damals. Oha. Da war dieses bezaubernde Wesen mit den wallenden Haaren, den feinen Händen und diesem schönen Gesicht, das immer ganz traurig wurde, wenn es sich dem Geliebten zuwand, diesem hübschen, netten Prinzen, der da auf dem Schiff stand. Ihre Augen füllten sich dann mit Tränen und meine gleich mit. Ich litt mit ihr, mit der kleinen Meerjungfrau, die ihr Herz verschenkte und dazu noch ihre Stimme, nur um laufen zu können, um mit diesem Mann leben zu können. Und ich war ein kleines Mädchen, das dieses Plattencover mit der Zeichnung darauf in der Hand hielt und jedes Mal wieder versank in den Fluten der Erzählung, weil mich die Stimmen mitnahmen, mehr noch, als hätte ich einen Film geschaut. Die riesengroße Leinwand war ausschließlich zwischen meinen Ohren und meinem Gehirn gespannt. Von außen sah man nur ein Kind auf dem Fußboden vor einer Lautsprecherbox, aber in dem Kind liefen viele tausend Bilder ab, alle selbst gemacht und damit auch viel näher. Und so funktioniert es, wie ich finde, bis heute. Stimmen und Geschichten schaffen es auf ganz eigene Weise, Spannung zu erzeugen oder Mitgefühl und direkt im Kopf zu landen, also auf der Pole Position. Näher geht's nicht. Und nicht anders als bei Serien, die wir uns anschauen können, fiebert man, also fiebere ich jedenfalls, 9 Episoden und 9 Staffeln entgegen. Jetzt gerade wurde mir eine neue fiktive Podcast-Serie, ein Audiodrama von Wondery empfohlen, das eben genau so funktioniert. Weniger wie ein klassisches Hörspiel, mehr wie eine Serienserie, nur eben rein akustisch, aber die Bilder laufen ja sofort los, automatisch. Der Podcast heißt Die Hinterbliebenen und ich muss jetzt aufpassen, dass ich nichts spoilere. Also, es geht um die Geschwister Eleanor und Michael Richland, deren Vater sehr reich wurde als Unternehmer und hervorragender Arzt. Und diese reichen, also milliardenschweren Eltern der beiden sterben bei einem Flugzeugabsturz. Damit geht's quasi los. Und als wäre das nicht schon schlimm genug, tauchen plötzlich dunkle Details über die Vergangenheit des Vaters auf. Also ziemlich heftige Anschuldigungen. Und was macht man jetzt? Also wie sollen Eleanor und Michael damit umgehen? Verschweigen sie das Ganze? Dann müssen sie mit der Schuld leben, die daraus resultiert. Oder gehen sie den Anschuldigungen nach, dann schaden sie denjenigen, die ihnen nahestehen und die sie lieben. Ich bin mittendrin in der Geschichte und verrate ab jetzt auch nicht mehr, außer vielleicht Folgendes. Die gesamte erste Staffel von Die Hinterbliebenen gibt's bei Amazon Music in Verbindung mit einer Prime- oder Unlimited-Mitgliedschaft. Und alle Infos dazu auch in den Shownotes. Möglicherweise hast du ja im Laufe deines Lebens, vielleicht ja auch jetzt, in irgendeinem Keller, auf irgendeinem Dachboden, vor irgendeinem Haus, auf dem Bürgersteig, ein Gerät stehen oder stehen gehabt, das du dir mal angeschafft hast, das völlig überflüssig war, wo du dachtest, das ist gut, das ist eine gute Hilfe, eine gute Maschine. Und dann hast du gemerkt, das benutze ich nie.
Die überflüssigste Anschaffung der Welt.
Ich habe tatsächlich ein Gerät, das ich nicht mehr benutze, und zwar das, wo man selber Nudeln macht.
Eine Nudelmaschine?
Dings da, genau, eine Nudelmaschine. Die steht irgendwo, glaube ich, noch ganz oben in einem Schrank, wo man eine Leiter braucht, um hinzukommen und immer einem die Tür auf den Kopf fällt, wenn man da eine Fach aufmacht. Ich hole die nicht mehr raus.
Warum stellt man Sachen in diese Fächer, bei denen man in dem Moment, wo man es reinschiebt, schon weiß, da komme ich nie wieder hin?
Das ist eine wirklich sehr, sehr gute Frage. Bei der nächsten Pandemie, im nächsten Lockdown beantworte ich sie dir. Da hole ich es dann raus.
Hat sich während der ersten 1 bis 20 Lockdowns, also während der ersten 1,5 Jahre Pandemie, da sind wir jetzt, bei dir kulinarisch, lokulisch irgendetwas getan, verändert?
Ja, ich habe neue Kochbücher gekauft. Und zwar wirklich, also ich habe tatsächlich noch mehr, also bei uns ist immer so ein bisschen, ich koche am Wochenende. Unter der Woche habe ich nicht so viel Zeit, am Wochenende koche ich wirklich gerne. Und ich habe ganz tolle neue Kochbücher gefunden. Schnelle Küche, vegetarische Küche, irgendwas mit spicy Küche. Das ist so toll. Und gestern Samstag habe ich immer meine Wocheneinkäufe, mache ich immer samstags und habe gleich mal 4 Rezepte irgendwie mir zusammengestellt, die ich jetzt in den nächsten Tagen machen werde.
Naja.
Und kann ganz toll. Heute Abend zum Beispiel fand ich, klingt wirklich toll. Süßkartoffelscheiben mit Spiegelei drauf. Also Toastscheiben aus Süßkartoffeln mit irgendeiner bestimmten Soße. Da sind Kidneybohnen noch dabei und am Ende kommt ein Spiegelei drauf. Ich fand, das klingt fantastisch.
Das klingt nach so einem Jungsgericht.
Ach, jetzt hör doch auf.
Nein,
die wissen doch nicht mehr. Die wissen doch gar nicht, was eine Süßkartoffel ist.
Die, also wer diskriminiert denn hier gerade die Hälfte der Menschheit? Die wissen nicht, was eine Süßkartoffel ist?
Ja, ich wusste es lange nicht.
Ja, die Süßkartoffel kam, wann hielt die Einzug in unser Leben? Vor 15, 20 Jahren?
So in etwa. So, ne? Genau so.
Finde ich auch. Ich glaube, man kann die sogar toasten, wenn man sie.
Das wollte ich jetzt mal ausprobieren. Was ich sonst immer mit Süßkartoffeln macht, ist sie in dicke Scheiben schneiden und auf das Backblech und darauf dann Knoblauch auspressen.
Auch schön.
Das ist fantastisch.
Lecker, ja.
Richtig gut. Und dazu ein Hühnchenbrust in Limettensauce. Ist fantastisch.
Also wenn man die zu Hause hat, ich finde, das sind gute Freunde, weil die so lange halten.
Stimmt auch.
Weil sie nicht rummeckern, weil man die dunklen Stellen problemlos wegschneiden kann. Sie sind leicht zu schälen. Und was ich auch immer im Kühlschrank habe, ist Feta. Mhm. Und das ist immer so ein Notgericht. Wenn ich Hunger auf was Herzhaftes habe und nicht so richtig so einen Riesenaufriss und auch jetzt nicht so einen Salat noch, dann mache ich einfach tatsächlich auch Süßkartoffeln mit Käse im Ofen. Zack, zack, nach 35 Minuten ist alles gut.
Ja, ich habe bei Feta habe ich ein Couscous-Gericht in Avocado. Avocado rösten, also einfach die Avocado in der Mitte durchschneiden, in die Pfanne, dass sie so ein bisschen braun wird.
Aha.
Und dann tust du da so einen Couscous-Salat.
Aber aus der Schale holen.
Nee, du lässt sie in der Schale drin. Du hast also, du schneidest die Avocado in der Mitte durch, du tust sie einfach in Olivenöl, warme, also nicht heiß, sondern warmes Öl, du tust sie da rein, so dass sie so ein bisschen, wirklich so ein bisschen anbräunen, richtig schön anbräumen. Und dann füllst du da in die Kuhle den Couscous-Salat mit Tomate und Zwiebel. Schmeckt fantastisch.
Uiuiui.
Und löffelt das dann aus.
Okay, ja.
Das ist auch aus meinem Kochbuch, aus meinem neuen. Das Corona-Kochbuch Nummer 2.
Okay, wir kommen zur etwas verfrüht, aber egal, zu entweder oder.
Ah.
Entweder oder. Sushi oder Fondue?
Muss ich mich wirklich entscheiden.
Ach, wie süß, die Reaktion gefällt mir aber sehr.
Nein, also Fondue bitte gerne beim Skifahren und Sushi im Sommer.
Im Sommer Sushi, wo die meisten sagen,
es halt kalt ist.
Kannst du mir mal erklären, warum es, oder anders, gibt es da, wo du lebst, ich sag jetzt nicht, wo du lebst, das ist in Berlin, es ist ein Awareness-Viertel, um es mal so zu nennen.
Mitte? Ist doch nicht aware. Also ich bin auf der Grenze
Mitte
zwischen
Prenzlauer Berg, zwischen very zwischen, hip und hip.
Well, Mitte in Pankow, we have another, egal.
Okay, ja. Ich esse zwischendurch auch sehr gerne Sushi und ich bin froh, dass mir der Fisch noch so ein bisschen geblieben ist, obwohl ich spüre, dass er langsam wegrutscht, weil es diese Dokumentationen gibt, die man sehen muss, aber nicht sehen sollte.
Das ist das Problem. Das ist mein Problem.
Und ich weiß nicht, wie lange ich das noch so wegdenken kann. Ne? Bei Fleisch geht's jetzt eben nicht mehr.
Verstehe ich.
Und ich würde so gerne Bio-Sushi essen. Ich weiß, das klingt so drüber und so First World Problem. Das ist fast gar nicht zu steigern. Das klingt wahnsinnig dekadent. Aber ich habe bei so Sushi-Bringdiensten, meistens läuft es ja darauf hinaus, dass man sich das dann mal bestellt und so. Und immer wenn ich frage und denke, ich mach's davon abhängig,
die können dir gar nicht
haben
sagen.
Sie nicht.
Nee, die können dir auch gar nicht sagen, wo das herkommt. Du müsstest ja Thunfisch schon mal ganz ausschließen. Da müsstest du beim Lachs gucken, wo kommt der her? Ist das eine Aquakultur? Aber
Bio-Lachs ist schon einfacher, glaube ich, oder?
Ja, es ist trotzdem schwierig, finde ich. Also Sushi ist tatsächlich ein schwieriges Thema. Ich bin ganz bei dir. Es ist ab und zu schön. Wir machen es manchmal, wenn wir in der Redaktion beim Briefen der Sendung einfach zwischendurch irgendwelche Häppchen, weil dann ist es sehr gehaltvoll und man kann trotzdem dabei schreiben. Also mit der rechten Hand schreiben und mit der linken das Essen. Aber du hast völlig recht. Also ich krieg da auch Kopfschmerzen langsam.
Also du hast dich
für
vegetarisches Fondue.
Dann schon Fondue.
Schokoladenfondue.
Fondue.
Das ist sowieso politisch gut. Am korrektesten, oder?
Gut.
Wasser oder Saft?
Wasser.
Mit oder ohne Sprudel?
Egal.
Oh, das sagt aber niemand.
Doch, ich habe früher nur ohne getrunken und jetzt ist es mir egal.
Kalt oder warm?
Kalt.
Interessant. Ja.
Trinkst du warmes Wasser freiwillig?
Also, ich
außerhalb einer Ayurveda-Kur?
Ich halte nichts für. Also ich, für mich ist Ayurveda nichts, wollte ich nur sagen.
Ja.
Aber ich weiß, dass es viele Menschen Überwindung kostet, was ich nicht so gut nachvollziehen kann. Also ich trinke sehr lange schon stilles Wasser und ich habe irgendwann angefangen, es zu mögen. Einfach richtig gerne zu mögen. Es gibt auch Wasser, das man nicht mögen kann. Das ist dann zu salzig oder es hat so ein, irgendwie so ein Nitratgehalt. Irgendwas ist dann, also Mineralwasser kann auch sehr unterschiedlich schmecken.
Das stimmt.
Aber ich freue mich, dass ich Wasser mag und ich finde, dass die Leute, die kaltes Wasser mit Kohlensäure trinken, das ist
Es erschwert es
einfach, das Trinken. Also wenn man es zum Flüssigkeitshaushalt so. Insofern, warmes Wasser ist einfach. Das ist, da trinkt man morgens einen halben Liter. Wenn man das erstmal intus hat, dann hat man auf jeden Fall schon mal so ein das Viertel des Tages und ich finde, es ist lecker.
Also ich trinke wahnsinnig viel Wasser tagsüber und es ist mir eigentlich wirklich völlig egal, in welcher. Also beim Sprudel habe ich größere Schwierigkeiten, das stimmt aber inzwischen auch nicht so viel.
Und man muss rülpsen.
Beim Fernsehen arbeiten verbietet es sich, Sprudel zu trinken, weil die Leute wirklich den Mund aufmachen und rülpsen. Oh, egal, was du sie fragst. Ja. Und was wählen sie?
Was in diesem Jahr durchaus nachvollziehbar wäre. Wirklich. Das hier ist das Kohlensäurejahr 2021. So, Erdbeeren oder Himbeeren?
Ach, auch schwer. Himbeeren dann, wenn ich sie selber pflücke im Wald.
Oh, da gibt's so süße Antworten.
Ja, aber da gibt's die ganz kleinen in den Bergen. Wenn man auf einer gewissen Höhe, kann man in einer gewissen Jahreszeit, wenn es da die Himbeeren gibt, das ist einfach das Beste, was. Aber daneben wachsen natürlich auch die kleinen Erdbeeren.
Aber die sind alle sehr klein, ne? Die sind
sehr klein, aber sehr, sehr süß und ganz toll. Also Erdbeeren in aller Regel und Himbeeren, wenn ich sie selber pflücken kann.
Joghurt oder Pudding?
Joghurt.
Mit?
Honig.
Ah, so griechischer Joghurt.
Ich mach mir selber.
Du machst den Joghurt selbst?
Nein, ich nehme den Joghurt und tue den Honig rein.
Ach so, okay.
Also man kann ja griechischen Honig auch kaufen, zahlt die für überflüssig. Weil.
Gut, okay. Na, der hat auch, glaube ich, noch eine andere Sahnigkeit, einen anderen Fettgehalt.
Ja, das ist völlig fett. Ich nehme immer den mageren Joghurt und tue dann Honig rein.
Verstehe.
Nachmittags.
Schokolade oder Chips?
Schokolade.
Welche?
In der Reihenfolge Kinderschokolade, Nutella, Milka, Vollmilch. Aber auch gerne alles zusammen. Und das Blöde bei mir ist, dass wenn ich mit einer Tafel anfange, sie halt dann gleich auch ganz weg ist. Ich kann nicht Maß halten bei Schokolade.
Interessant, das hätte ich nicht gedacht.
Doch, ist so.
Hast du eine Süßigkeiten-Schublade?
Ich hatte sehr lange eine bei meiner Assistentin im Büro. Das war aber wirklich fatal, weil ich hing da die ganze Zeit an der Schublade.
Also du hast sozusagen, dich selbst zu schützen, hast du sie ausgelagert und bist dann aber...
Ich habe keine.
Und zu Hause gibt, also Jan und dein Sohn, haben die einen Zugang zu Süßigkeiten?
Ja, da gibt's so einen Bereich in der Speisekammer, aber
mit einem Zahlenschloss.
Ich versuche den einfach möglichst klein zu halten. Also wenn ich Schokolade zu Hause habe, dann definitiv welche, die mir nicht schmeckt. Das hilft.
Du hast jetzt eben bei mir zum Beispiel.
Das ist eine gute 70% oder 80%.
Ne, die war 70, 80 70. Ist zu sauer.
Genau, 70, aber ist immer noch besser als Kinderschokolade, Milka, Vollmilch und Nutella. Und deswegen, wenn ich die zu Hause hätte, ging es auch, weil dann würde ich nur ein Stück essen.
Genau, also ich finde, das ist so ein Kompromiss.
Aber das macht ja auch dann, das ist so schön, so ein Milka. So ein
Ja.
So ein Kinderschokolade.
Ich weiß.
So ein halbes Nutella-Glas.
Ich weiß, wie das ist. Und es ist vor allen Dingen so eine Mischung aus tatsächlich, oh Gott, es erinnert mich, das ist eigentlich eine der legitimen Antworten darauf, wann man merkt oder woran man merkt, dass man erwachsen ist, dass man nicht sein ganzes Gehalt, sein ganzes Geld, sein Honorar ausgibt für sowas wie Schokolade, Schokoladeneis oder junge Hunde. Es ist einfach so.
Junge Hunde.
Weil da ist keine Mutter mehr, die reingerannt kommt und sagt, hast du die ganze Tafel? Woran hast du es gemerkt?
Ja. Genau.
Oh, lecker. Gut. Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Wie?
Oh, unterschiedlich. Tschechisch. Einfach morgens das Pulver in die Tasse tun und mit Wasser aufgießen, bisschen umrühren, bis es sich gesetzt hat. Espresso-Kanne immer noch, hat den Nachteil, dass man da doch recht viel Milch braucht. Ich nehme auch inzwischen Filterkaffee. Ist ganz komisch, das gibt's ja im Zug oder wenn man fliegt, dann gibt's eben diesen wirklich üblen Filterkaffee. Und ich habe festgestellt, dass das auch geht.
Naja, der macht halt sehr viel, also der ist intensiver als ein Espresso beispielsweise, heißt es, weil tatsächlich der einzelne Tropfen viel länger braucht, um durch dieses ganze Pulver durchzukommen und sehr viel mehr Koffein auch
aufnimmt. Siehst du, habe ich mal was dazugelernt, wusste ich nicht.
Ich hoffe, dass meine Quelle von vor 15 Jahren stimmt. Banane oder Zitrone?
Banane.
Lakritz oder Weingummi?
Weingummi, ich hasse Lakritz.
Ja, entschuldige, dass ich frage.
Ja, wirklich.
Junger oder alter Käse?
Oh, beides. Beides. Ich finde, beim Parmesan ist der gut, weil er dann weicher ist. Das mag ich. Und es gibt aber Käsesorten, die einfach erst mit dem Alter innen so schön fließen und sowas.
Alter innen. Ich bin total schon auf...
Innenverteidiger.
Nein, ich war wirklich... Mit dem Alter innen. Was meint sie? Ah, okay.
Ohne Stern. Alter,
ja.
Komma, innen.
Ja. Oh Gott.
War Kevin Kühnert hier zu Gast, ja?
Nein, aber neulich hat eine Freundin von mir, die war ganz müde und hat mir eine Sprachnachricht geschickt und hat sie Frau innen gesagt.
Ja, nein, süß.
Und ich möchte das wertneutral bitte verstanden wissen. Ich mache mich wirklich nicht lustig über das Gendern. Ich finde es interessant und spannend und gucke, was passiert. Mhm. Und ich versuche, möglichst wenig Fehler zu machen.
Selten wäre ich so sehr einer Meinung wie jetzt mit dir.
Was soll das denn heißen?
Nein, ich finde das genau, du hast es genau so gesagt, wie ich es denke.
Aber also das ist ja schön, das schmeichelt mir, aber das selten, das irritiert mich gerade ein bisschen.
Okay, falsch formuliert. In diesem Falle mal 1:1.
In diesem Falle mal ist genauso wie selten. Warum glaubst du, dass wir sonst nicht einer Meinung sind?
What? Dass du mal so formulierst, wie ich denke, das passiert nicht so häufig.
Ach, das ist interessant. Ja, da würde ich jetzt gerne tiefer einsteigen. Das ist ja wohl eine Frechheit.
Du hast hier Toast Hawaii.
Grieche oder Italiener?
Italiener.
Italiener. Und die perfekte Pizza, auf der liegt was? Nur Margarita.
Genau. Also noch besser, Bianca.
Wirklich?
Ja, Pizza Bianca. Das ist einfach nur das Pizzabrot. Gab's in meiner Kindheit, da gab's auf dem Weg zu meiner Schule einen Pizzaladen, der hatte Pizza Attaglio, das heißt diese riesengroßen Rechtecke, und da hat man einfach so ein Stück abgeschnitten bekommen. Und die beste ist die Pizza Bianca gewesen, weil da so ein bisschen Rosmarin drauf war und einfach genau die richtige Menge Öl und genau die richtige Menge Kruste. Das ist das Beste überhaupt.
Ja, das ist schon lecker, das stimmt schon. Aber es ist halt, ich finde, es ist eigentlich so ein Gegenentwurf zu einer, oder es sollte gar nicht verglichen werden können, weil es mit einer richtig stark belegten Pizza gar nicht so viel zu tun hat.
Ich finde eine stark belegte Pizza furchtbar. Das ist ja dann am Ende Supp, das alles. Das ist ganz furchtbar.
Ja, es muss schon auch knusprig sein.
Ja, ich mag sie gerne ohne.
Als Italien-Expertin ist es Pizzen, ja? Der korrekte Plural.
La pizza, le pizze. Es gibt keinen.
Du lässt mich zurück mit einem noch größeren Fragezeichen. Ach so, le pizze. Ach so.
Ja, der italienische Plural ist pizze.
Ja gut, und was machen wir jetzt hier? Was machen wir in diesem Deutschland?
Whatever you like.
Du hast Pizzen gesagt. Ist das in Ordnung?
Ich weiß nicht, versteht man das oder denkt man
an Pizzen? Ja, ich habe ja gewusst, wovon du sprichst. Ich wusste schon, was du meinst.
Zwei Pizzas. Würde man in Deutschen Pizzas sagen? Keine Ahnung.
Sagt der Italienerin.
der Italiener.
Cappuccino oder Cappuccini, wenn es um zwei geht?
Na, um zwei geht es ja.
Das ist Cappuccini.
Natürlich.
Dieses natürlich.
Ja, entschuldige, das ist ja keine Fangfrage, das ist ja eine grammatikalische.
Ja, ich kenne die italienische Grammatik aber nicht. Ich lasse sie mir gerne von dir erklären. Also zwei Cappuccini, zwei Espressi.
Due Espressi, due Cappuccini. Due Cappuccino, due Cappuccini, keine Ahnung. Due Cappuccini, würde ich sagen.
Reis oder Nudeln?
Ach. Schwierig. Mag ich beides.
Reis oder Nudeln?
Dann Reis. Ah nee, dann Nudeln.
Kartoffeln oder Nudeln?
Warum muss ich mich immer entscheiden?
Gleich breche ich dich. Gleich habe ich dich an diesem. Gleich habe ich dich.
Dann auch wieder Nudeln. Aber Kartoffeln kann man so unterschiedlich machen. Das ist auch
wie
so
machst
schön.
Du sie denn am liebsten?
Also Ofenkartoffeln, fantastisch. Ich mag sie im Ofen, also klein geschnitten mit Rosmarin und Salz. Und ich mag sie aus dem Aluminium. Und ich mag sie als Kartoffelgratin. Und ich mag sie als Bratkartoffeln. Also Kartoffeln sind fantastisch, weil man mit denen so viel machen kann. Kartoffelpuffer. Fantastisch.
Machst du Kartoffelpuffer?
Habe ich schon lange nicht mehr getan.
Lecker.
Aber Rösti zum Beispiel.
Und würdest du die Kartoffelpuffer oder die Rösti dann mit Lachs essen oder eher mit Apfelmus?
Ganz ohne.
Ah, da ist die Bianchi wieder.
Nee, am liebsten hätte ich da ein Spiegelei drauf. Das schmeckt richtig gut. Jetzt du.
Nee, ich muss mir das, ich habe also mal
also ein ganz davon, tolles Rösti, also nicht beim Kartoffelpuffer passt es nicht, glaube ich, aber beim Rösti, wenn es so richtig schön grob ist, also bäuerliches Rösti und da drauf ein Spiegelei, das ist perfekt.
Ich freue mich auf die Frage, die jetzt ansteht. Rühr- oder Spiegelei?
Spiegelei, eindeutig.
Sunny side up oder so, reinpieken, ganz alles
normal,
läuft aus.
Ganz normal.
Und wenn da der weiße Glibber ist, ist es dir auch egal. Es ekelt dich nicht, das findest du okay.
Es wäre besser, wenn da kein weißer Glibber ist, ne?
Ja. Und wenn du Rührei machst, machst du das mit...
Ich kann kein Rührei. Wirklich nicht. Ich kann kein Rührei. Es gibt ein paar Sachen, die ich echt, wo ich es nie hinkriege, das so hinzubekommen, dass es am Ende so... Das hat ja so, das muss ja eine bestimmte Konsistenz haben, ja.
Nein, es gibt verschiedene Rührei-Konsistenzen.
Ja, ich kann keine einzige davon.
Du willst
davon.
So ein Fluffy, du willst, dass es so ein leichtes Geräusch macht und trotzdem noch
genau,
saftig ist.
Ich kann es einfach nicht. Das kann Jan zum Beispiel. Ich kann kein Rührei. Neulich haben wir wieder zusammen gekocht mit einer Freundin, die hat fantastisches Rührei für, wie viel waren wir? 20 Personen gemacht. Einfach mal morgens so weg. Zack, 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 zack. Und ich dachte, fantastisch. Ich habe nur die Teller rausgebracht und serviert. Es war fantastisch.
Ich bin so beeindruckt, weil du so viel kannst und beim Rührei offenbar aus irgendwelchen Gründen...
Kann ich nicht.
Gut.
Es ist ja, weil sie ist kein Rezept dabei. Ich kann nur Sachen mit Rezept.
Naja, also man kann es ja einfach schon mal ausprobieren im Zweifel, weil einem die Eier kaputt gehen. So,
ja, und dann mache ich es schon auch, aber es wird nie so, dass ich denke, man muss es wiederholen.
Das hast du es mal mit Sprudel gemacht?
What?
Mit Kohlensäurewasser? Beim Schuss?
Statt Fett in der Pfanne? Oder wie meinst du das
jetzt? Okay, jetzt verstehe ich in etwa, was du meinst, wenn du sagst, du kannst kein Rührei. Dann, es wirft aber ein falsches Licht auf deine sonstigen Fähigkeiten als Köchin.
Nein, ich sag dir doch, ich kann normal nach Zahlen. Ich bin völlig aufgeschmissen, wenn ich einfach etwas machen soll.
Ich finde das so irre, weil du bist durch deinen Job, recherchierst du ständig, gehst den Dingen auf den Grund.
Ja.
Und in dem Punkt hast du so eine Haltung, hast du diese Haltung, die ich jetzt aber auch nicht bewerten möchte. Schon bewertet habe, aber ich nehme alles zurück. Ich finde das ganz
reizend. Ich kann intellektuell besser recherchieren als beim Rührei. Können wir uns darauf einigen?
Ja, und offenbar soll es auch so bleiben und insofern ist es okay. Bier oder Wein?
Wein. Aber Bier ist auch manchmal ganz nett.
Rot oder Wein?
Rot. Rot oder Wein. Meine Damen und Herren, es ist 10 Uhr abends. Die Frau Rost hat ein Dings im Tee.
Hat sie nicht. So, wir sind...
Rotwein. Rotwein ist wie gute Schokolade.
Trockener Rotwein?
Trocken, natürlich.
Brokkoli oder Blumenkohl?
Muss ich mich schon wieder... Mag ich beides, aber ein bisschen mehr den Blumenkohl.
Blumenkohl oder Spinat?
Blumenkohl.
Spinat oder Brokkoli?
Brokkoli.
Du merkst, dass das,
ja, ich
das
merk
Netz
schon.
Zieht sich zu.
Hast du da jetzt irgendwie am Ende kommt dann irgendwie raus eine genau. Persönlichkeitsbeschreibung. Frau genau. Maischberger hat in ihrer genau. Kindheit.
Krebs zweite Dekade. So, ich wusste doch, dass du es bist. Leber oder Teewurst? Also Leberwurst oder Teewurst?
Bei Leber hätte ich jetzt ja gesagt, bei Leberwurst, ja, schmeckt ein bisschen besser als Teewurst, esse ich aber beides nicht.
Aber da kommen wir mal genau zu den Trigger- Lebensmitteln, wo sich die, vielleicht hast du noch eins zu ergänzen, würde mich interessieren, Pilze, magst du Pilze?
Ganz spezielle, also ich mag diese trockenen, diese Champignons und solche Sachen. Ich mag schon nicht, wenn es anfängt so ein bisschen zu labbrig zu sein, Shiitake oder sowas ist nicht meins. Pfifferlinge geht, Steinpilze geht, Champignons geht, so. Steinpilze sind super, wenn man sie selber gefunden hat, ganz toll.
Gut. Geht ihr in die Pilze?
In die Pilze, habe ich auch mit meinem Mann erst gelernt. In die Pilze haben wir früher nie gemacht. Der kennt sich aus, wir gehen in die Pilze und dann macht er die in der Pfanne mit ein bisschen Knoblauch und Petersilie.
Es gibt so ganz gute Methoden, wie man die säubern kann, wie man sie von Sand befreien kann. Da gibt es ganz tolle Tricks. Es ist lange her, dass ich das letzte Mal bei Pfifferlingen gemacht habe, aber wenn ich das richtig erinnere, gibt man sie in eine Dose mit Wasser und Mehl, glaube ich, und schüttelt und schüttelt und schüttelt. Und ich glaube, dass sich dann der Sand absetzt. Aber bitte checken Sie das nochmal.
Ich probiere es aus.
Ich meinte jetzt eigentlich die Hörerin. Ich fange jetzt nicht an, dich zu sitzen auf den letzten Metern. Vergiss es. Kapern?
Ja.
Magst du Innereien?
Eigentlich nur Leber.
Hast du das auch als Kind? Also du hast dich nicht verweigert.
Saure Leber kam von meiner Großmutter, bayerische Schwäbin oder schwäbische Bayerin, je nachdem wie man es nennt. Die konnte wirklich gute saure Leber.
Weil Leber ist so eine Sache, wo viele Kinder weinen, wenn sie die essen müssen.
Mit diesen Zwiebelchen, die du vorher schon erwähnt hast.
Die so süß schmecken.
Genau, diese kleinen gerösteten Zwiebeln, die auch übrigens gut auf Spätzle sind. Auch von meiner Großmutter.
Sehr, sehr lecker. Entweder oder haben wir jetzt hinter uns. Jetzt kommen noch so kleine tröpfelnde Fragen, die sich einfach so ergeben, aus der Luft gegriffen. Erinnerst du dich noch an deine Pausenbrote, was du so mitgenommen hast zur Schule?
Oh ja, unter anderem. Kennst du die noch SZ-Schnitten?
Die durftest du haben?
Hm.
Das war Schokolade einfach. Ja, das waren Vollmilch-Schokoladentafeln.
Ja, genau. Gab's aber auch im Bitter. Aber habe ich nicht gehabt. Aber Vollmilch, einfach Schokolade aufs Brot. Ja.
Und fandst du nicht auch, dass die waren so unsinnlich verpackt? Die sah, da hätten auch Medikamente drin sein können. Das war einfach blau mit das so
weiß. Kann ich gar nicht erinnern, weil ich habe es ja nur auf dem Brot dann entdeckt. Meine Mutter hat es mir aufs Brot getan und dann habe ich das Brot ausgepackt.
Tolle Mutter. Austern?
Wenn ich an der Küste in der Bretagne sitze und die kommen frisch aus dem Wasser, lasse ich mich drauf ein. Und auch sonst nur, um einen Moment das Gefühl zu haben, man ist am Meer. Aber eigentlich schmecken sie nicht.
So wie du es beschrieben hast, kommen die so aus dem Wasser.
Mhm.
Das ist süß. Sie laufen so auf ihren kleinen
ja,
Füßchen.
Genau, sie sagen, iss mich.
Hallo, du müsstest die Sandra sein. Wir haben hier so ein...
Okay. Du weißt, was ich meine, aber...
Wenn du jetzt für ein halbes Jahr umziehen müsstest... Du würdest jetzt kurz im Ausland leben oder wo auch immer oder meinetwegen auf einer Bohrinsel, das ist vielleicht besser. Oder in einem Leuchtturm.
Hm.
Und es gäbe jetzt keine Infrastruktur, sodass du, was würdest du mitnehmen, die Top 5 Lebensmittel oder Gewürze, die du auf jeden Fall brauchst?
Also.
Nur für dich, jetzt nicht für deine Familie.
Naja, ganz klar Nudeln, weil immer gut, kann man gut lagern, gehen nicht kaputt. Dosentomaten schmecken überraschend gut in jeglicher Kombination. Danach, also italienisch, also so ein bisschen Kräuter der Provence.
Mhm.
Kräuter der Provence kommen immer gut. Als so eine Standardgewürzmischung. Was würde ich sonst noch mitnehmen? Müsli. So eine Müsli-Mischung.
Mhm.
Amaranth-Müsli zum Beispiel mit ein bisschen Trockenbeeren. Das ist auch etwas, was gut hält.
Ja.
Und Schokolade.
Ich finde das gut, dass das noch gekommen ist.
Ja.
Ja.
Und natürlich eine Kiste Wein, einen Kasten Bier, keine Ahnung, wie lange bin ich da?
Machst du denn Sport? Du bist wahnsinnig schmal. Du bist, wenn du sagst,
ist nach Corona, wegen Corona. Ich wurde irgendwas Anfang 50 und dann kam Corona und dann dachte ich, das bin jetzt nicht mehr ich. Und weil ich dann unser Sohn eine Stunde später quasi am Homeschooling saß, hatte ich eine Stunde mehr Zeit und habe dann mir wieder angewöhnt, doch wieder jeden Morgen Sport zu machen.
Was machst du? Läufst du? Machst du Yoga?
Ich habe ein Laufband und das passt auch zu den Dingen, die ich sonst mache. Ich muss nämlich immer wieder mal Podcasts hören, Reportagen gucken, Sendungen, die ich am Abend verpasst habe, irgendwelche Dinge.
Na klar.
Und das läuft sich einfach dann so weg.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Ganz genau. Klar. Und dann gibt's noch so ein paar Übungen mit Bändern und weiß ich nicht, mit so einer Stange und so einer Matte auf dem Boden. Aber ich kann kein Yoga, ich kann kein Pilates, das ist mir alles zu kompliziert. Also eher so die ganz einfachen Sachen.
Kannst du denn Rührei?
Nein. Ist das eine Yoga-Übung?
Das war eine Fangfrage.
Ja, aber die Yoga-Übungen Rührei, die möchte ich sehen.
Das gibt wahrscheinlich bestimmt. Einfach nur ja, Wapschi, Napschi heißen und man denkt, guck mal, sie macht den schlafenden Hund,
genau.
Weil dabei heißt es Rührei.
Ja. Aber es gibt eine Yoga-Übung, die habe ich mal gemacht und dachte immer, das ist meine eine Dehn-Entspannungsübung, die heißt bei mir Mozzarella. Weil das ist so, wenn du die Knie anziehst und mit dem Kopf und die Arme nach hinten, Kopf vorne auf die Matte, du bist also wie so eine kleine Kugel.
Ja.
Und das nenne ich immer Mozzarella, weil da fühle ich mich dann immer wie so eine Mozzarella.
Und zum Schluss das Dessert. Wenn das jetzt hier ein Essen gewesen wäre und wir fragen nach der Rechnung und jetzt kommt so das Finale sozusagen. Also du hast die Möglichkeit, Schnaps zu trinken, Espresso mit oder ohne Kohlensäure, hätte ich fast gesagt, Koffein, noch ein Kuchen, Tiramisu, Käse. Wie würdest du dieses Essen jetzt hier beenden?
Je nachdem. Wenn es ein wirklich tolles Essen, so wie neulich, dann gibt's natürlich danach nochmal den Nachtisch, danach gibt's den Käse und danach gibt's nochmal einen ordentlichen Digestif. So, das ist sozusagen die Grand-Version. Und im Normalfall keins von allen dreien.
Ah.
Ja, nein, das ist also nein, im Alltag finde ich das ein bisschen schwierig, aber wenn man schön und opulent kann. Und wer mit mir essen geht, muss damit rechnen, dass ich aus lauter Ungeduld die Rechnung und aus anderen Gründen auch einfach zahlen möchte.
Ach, wie nett.
Ja.
Wie ungeduldig und großzügig.
Absolut.
Das ist
gut. Ich dieses Auseinanderrechnen am Tisch und dann gibt jeder irgendwie 5,30 Euro rein, das macht mich kirre.
Ich war einmal mit einer Gruppe recht erfolgreicher, hauptsächlich Männer, essen, die relativ dekadent irgendwann sagten, als es um die Rechnung ging, hoch oder tief, und dann war es hoch und ich dachte, was machen sie? Und es waren auch nur die Männer gefragt. Und dann, es hieß dann hoch, und derjenige, der die höchste Zahl bei der Kreditkarte hatte, sollte dann alles
ziehen. Nein. Ich hoffe, du hast sie nie wieder in deinem Leben gesehen.
Nein, nein, hatte ich mit diesen Menschen auch gar nicht so viel zu tun. Ich saß mit an diesem Tisch und gut. In diesem Sinne.
Augen auf, mit wem man essen geht. Ganz entscheidend für die Lebensfreude.
Seien Sie großzügig, seien Sie lebensbejahend, essen Sie und genießen Sie. Ja, vielen Dank, Sandra, für deine Geschichten, und vielen Dank für die Geschichte mit Frauke.
Sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung in dieses wunderbare Kleinod der kulinarischen Unterhaltung.
Toast dabei ist eine Studio Bummens Produktion. Ausführende Produzentin Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Halt, stopp, warten Sie. In eigener Sache möchte ich feierlich bekannt geben, dass das erste Toast Hawaii Buch da ist. Es heißt Das Essen meines Lebens, und darin vorkommen Olli Schulz, Iris Berben, Anke Engelke, Guido Maria Kretschmer, Flake, Barbara Schöneberger, Henry Hübchen und einige andere. Und jede und jeder von ihnen hat mir ein Essens-Selfie geschickt und ein persönliches Rezept. Das ist ein super Buch zum Verschenken für alle Feste, für alle Geburtstage und Essenseinladungen. Das Essen meines Lebens. Ein Kochbuch, ein Interviewbuch und ein Fotobuch. Sie können das jetzt bestellen.